Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Folge wird heute, wenn man 120 Sekunden vor der Aufnahme als Streber beschimpft wird. Xandi hat mir geschrieben, ich wäre ein Streber, weil ich ihn vor 2 Minuten an die Aufnahme erinnert habe. Tja, mal gucken.
Ja, also lass mich auch Streber sein und zuerst mal einen
guten Tag
wünschen.
Ich sage nicht guten Tag, ich sage tatsächlich, Neues. Genau, ja, frohes Neues. Ja,
komm, erzähl mir mal, was deine geplante Begrüßung war, wegen der du 48 Stunden nicht schlafen konntest.
Aber dann muss ich kurz von meinem grünen Tee trinken, denn ich trinke ja jetzt nur noch grünen Tee. Kein Kaffee mehr. Das war einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr. Kein Kaffee mehr.
Schau, was ich habe.
Was hast du, Kaffee?
Ja, klar.
Ja, du bist keiner für Vorsätze. Aber ich habe neue Vorsätze jetzt.
Ah, du bist auf einmal einer für Vorsätze. Ich muss beschreiben kurz, aus welcher Flasche das passierte. Es sieht aus wie eine... Ja, sehr, sehr wiederverwendbare Flasche, voll ökomäßig und du sitzt da in einem Adidas-Jersey.
Ja, ich kann mich auch umdrehen, damit du vielleicht siehst, wessen Trikot das ist.
Es ist Steph's Curry. Ja, ich dachte, nice. Sitzt du da wirklich in dem sleeved Steph Curry Adidas-Jersey?
Ja, nicht also Steph Curry, kurz mal hier 62 aufgelegt. Ja, ich habe... ein paar neue. Ich habe nämlich keine Vorsätze fürs neue Jahr, ich habe Ziele. Ich habe gelernt, dass man sich keine Vorsätze aneignen sollte, weil die machen einem die Happiness kaputt. Also du merkst schon an meiner Sprachwahl, dass ich amerikanische YouTube-Videos geschaut habe bezüglich Vorsätze. Und wenn man sich keine Vorsätze vornimmt, sondern Ziele setzt, ist der Weg dahin viel schöner als ein Vorsatz, den man fasst. Und den schon ganz schnell wieder bricht. Also man muss das nur einfach alles anders definieren. Man muss sich einfach mehr selbst bescheißen. Das ist im Grunde die Quintessenz.
Sorry, ich war kurz weggenickt.
Ja, dann das Zweite. Du musst Angst haben heute, Xandi, denn ich halte Angst kurz mein iPad Air hier, damit du es sehen kannst. Ja? Und schau mal, das ist eine Seite.
Ja, du hast
zweite Seite.
Background gerade bei Skype.
Dritte Seite.
Das ist deine Podcast-Vorbereitung?
Ja.
Jesus, Maria und Josef.
3 Seiten Podcast-Vorbereitung. Das.
Jesus, Maria und Josef.
Das gab es, glaube ich, noch nie. Aber es sind so viele Themen.
Es ist so viel dieses Jahr noch passieren.
Ja, also ich gehe mit so viel Elan hier rein. Grünen Tee in der Blutbahn, 3 Seiten Notizen zum Podcast, Steph Curry Jersey an. Jeder Wurf ein Treffer. Ja. Gut, was sind die Themen? Also, ganz klar, die Point Guards sterben aus. Beziehungsweise, sie sterben nicht aus, aber sie sind extrem gesucht. Die Bamberger suchen einen Point Guard und vor wenigen Minuten hat Würzburg, S. Oliver Würzburg, gemeldet, dass Tyler Persons entlassen wurde.
Wow. Mhm. Michael Kurnarowski ist wieder am Start. Du hast ja Alex Ruoff, der jetzt wirklich nicht wirklich ein Point Guard ist, schon gebrochen. Wie sagt man das?
Ich habe ihn gebrochen.
Die Neuigkeiten gebrochen.
Ja.
Die News gebreak.
Ja, ich habe gesagt, dass es ein Gerücht ist. Ich habe noch nicht gesagt, dass es fix ist, weil es ist nicht fix. Ruoff nach Bamberg. Aber es gibt dieses Gerücht und das haben wir dann während der Sendung in Bamberg gegen Oldenburg auch verkündet. Die suchen eigentlich auch einen Point Guard, die Bamberger. Aber es gibt keine. Also es gibt keine so richtigen. Es gibt wohl welche, aber die sind halt, die Sache ist die, ich habe gerade so ein bisschen umgehört. Es gibt Point Guards natürlich, aber wenn du einen richtigen guten Point Guard haben willst, dann musst du einfach zu Saisonbeginn, also über den Sommer einverpflichten. So, jetzt kommen ja meistens die auf dem Markt sind, die, ich sag mal so, da ist halt irgendwo ein Haken dran. Ne? Also, die sind irgendwo entlassen worden oder sie waren lange verletzt oder sie haben
oder
irgendwo...
Oder sie sind sehr teuer.
Oder sie sind, ja, aber die sind
also
vielleicht
die richtig, immer noch, richtig guten, das Thema hatten wir ja schon mehrfach auch, ich erinnere mich mit Marco Pesic, dass einfach die richtig guten Ballhändler, also gut, Euroleague-Level ist jetzt nochmal ein anderer Schnack, aber die sind einfach super schwer zu kriegen. Und so jemand wie Will Cummings damals in Oldenburg war ja schon sehr, sehr besonders.
Absolut, ja. Genau, also wer sich auserwählt fühlt, Point Guard zu spielen in der BBL. Für den sind das momentan gute Zeiten. Also die Würzburger werden nachverpflichten, denke ich mal, und die Bamberger auch. Bei denen ist es so, dass Tyler Larsen, der Standard-Point Guard, sich jetzt noch einer Kniearthroskopie unterziehen muss in der kommenden Woche und dann eben auch nochmal ausfällt. Das heißt, er hat nicht nur die Achillessehnengeschichte, sondern auch noch on top eine Kniegeschichte am Laufen. Und ja, das alles im Rücken hat Bennett Hund mal kurz seine beste Saisonleistung abgerufen gegen Oldenburg. Aber wir werden sehen, wie da die Entwicklung ist. Und das zweite große Thema ist natürlich, dass wir haben ja schon angefangen, in der vergangenen Woche über Trinchieri und das Trainerverhalten zu sprechen. Mhm. Mit Matej Rudan und dem Ausschluss aus der Halle von Trinchieri vollzogen. Jetzt Rudan! Haben... Genau. Jetzt haben wir das zweite Trainerverhalten, das man diskutieren kann. Und wir sind ja hier auch eine Diskussionsplattform. Die Tatsache, dass Johan Rojekas, der Bamberger Head Coach, sich nach dem Spiel gegen Oldenburg über Kenny Ogbe geäußert hat, den er nicht hat spielen lassen. Der Ex-Berliner ist ja in seiner ersten Saison in Bamberg. Und wir haben es, also ich habe es auch im Spiel schon ein, zwei, dreimal so ein bisschen thematisiert, die Rolle von Ogbe. Also wie ist sie genau? Wie kann man sie definieren? Ist er einer, der eingebunden wird? Ist er einer, der viel kreieren muss, der auch eben für die letzten 4-5 Sekunden verantwortlich ist? Naja, und dann kam die Aussage von Rojekas nach dem Spiel. Willst du sie jetzt einspielen oder ich? Wir können sie beide einspielen.
Du Streber, hattest sie auch vorbereitet. Und ja. Ich stress mich da noch. Nee, mach du.
Ogbe, ja, hast du gesehen, wie er bis jetzt hier rumläuft? Er hat keine Lust, keine Körperspannung, jeden Tag bei Training. Und dann hatte ich einfach heute keine Lust mehr, um uns zu spielen. Er ist bis jetzt, ich denke, dass die Liga mit 197 Spielern bis jetzt gespielt hat. Er ist, wenn man guckt nach Advanced Stats, nach RAPM, ist er 194. Da sind noch drei Spieler schlechter dan Ogbe. Ich will Spiele gewinnen in Bamberg. So ein Spieler, der so unglaublich schlecht ist, kann ich nicht gebrauchen. Und man hat gesehen heute, was Johan Grüttner bringt. Das ist alles, was ich von Kenneth Ogbe erwarte. Dass er einfach kämpft, dass er alles gibt, jedes Spiel. Und er hat sehr viele Schwierigkeiten, um das jeden Tag zu machen.
Ja, man muss dazu sagen, der Vollständigkeit halber, dass er auch ein positives Beispiel gebracht hat von Ogbe, nämlich die zweite Halbzeit von Bonn und dass er ihn danach gelobt hat. Thema dieser Aussage ist natürlich, okay, das hat man eher selten, dass ein Trainer einen Spieler auf der Pressekonferenz doch so stark hinhängt, würde ich mir fast sagen. Wir haben das bei Rojekas in der Vergangenheit schon mal erlebt, in seiner Göttinger Zeit. Das ist sozusagen eine Art Mittel. Eines Trainers. Wir haben es
bei Ralf Korner auch erlebt, bei David Stockton.
Wir haben es bei Korner erlebt, genau. Und wir haben es auch damals schon diskutiert. Und zu welcher Lösung kommen wir? Ist das ein Mittel, was man als Trainer anwenden darf, dosiert? Oder sollte man das nicht tun? Ist das für den attackierten Spieler einfach ein zu großer Schlag ins Gesicht? Und vor allen Dingen auch bezüglich seines Marktwerts, seiner Zukunft, hat er so eine Art Label dann anhängen, dass er wirklich ein fauler Hund ist?
Ja, also es ist schon sehr grenzwertig, finde ich. Also er hat ihn auch gelobt, aber so diese radikale Aussage, ich weiß nicht, ob die sein muss. Also wie siehst du es denn? Also mit so einem schlechten Spieler brauche ich nicht. Das ist ja schon...
Es ist eine harte Aussage, ja.
Es ist eine harte Aussage, ja.
Die Frage ist, erreicht man, also man, das Grundziel eines Trainers muss ja sein, eine Mannschaft und einen Spieler besser zu machen. Also das ist das Ziel. Deswegen ist man Trainer. Macht man die Mannschaft damit besser, wenn man ihn nicht spielen lässt? Dafür hat Yannick Grüttner gespielt und der hat seinen Job gut gemacht. Also der hat die Einsatzzeit bekommen von Ogbe. Er war gut am Brett, er hat geackert, er hat gekämpft. Das hat Rojekas auch auf der Pressekonferenz gesagt, war sein Ziel, dass da jemand ist, der Einsatz zeigt. Aber natürlich hat Ogbe insgesamt mehr offensive Qualität, mehr Talent eigentlich, also von der Grundanlage her. Macht man also Ogbe damit besser? Das ist die große Frage. Wird der das so annehmen und sagen, ach du liebe Zeit, damit habe ich nun gar nicht gerechnet, dass ich hier plötzlich zu einer Bratkartoffel rumgezackt werde. Das ist die große Geschichte. Also bleibt also da was nicht hängen oder macht es den Spieler besser? Oder beides? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Also es ist natürlich sehr spielertypabhängig, aber diese externe Kommunikation über eine PK, also kann man durchaus argumentieren, dass sowas halt intern bleiben sollte und auch wenn er das so sieht. Und das heißt ja auch immer, man soll sich vor seine Spieler stellen. Das ist natürlich auch immer eine Coaching-Stil-Frage. Mhm. Ich glaub nicht, dass es produktiv ist. Also ich denke eher, dass du dass dich als Spieler nachdenken lässt, wenn du eh schon in einem Tal bist vielleicht, weil auch das passiert ja, das kennt jeder aus von seinem Job. Manchmal performt man besser, manchmal schlechter und das sind halt Basketballprofis, aber es ist deren Job. Und ich glaube schon, dass es einfach ja psychologisch einen massiven Impact haben kann, gerade wenn du vielleicht ein sensiblerer Typ bist und du hörst sowas dann, hey, hast du schon gehört, was dein Trainer auf der PK gesagt hat? Weil Spieler schauen sich jetzt auch nicht jede PK an, glaube ich, und dann geht so ein Clip halt rum. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es dienlich ist langfristig. Mhm. Aber ich bin auch kein Coach.
Ja, eine Diskussion, die wir gleich auch mit unseren Spielern führen werden. Dazu vielleicht auch noch die Aussage ganz kurz von Andrea Trinchieri. Die habe ich aber jetzt nicht als Audio, sondern nur werde ich sie vorlesen. Nach der Niederlage.
Oh ja, das also, ja.
Gegen Berlin. Mhm. Er sagt, auch heftig. Ja, aber ich will nicht alles sagen, ich will nur diesen einen Satz. Doch jetzt wird es sehr einfach sein, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ich bin genau wie die Spieler verantwortlich für diese Leistung. Wir sind ein Team, wenn wir gut spielen und eines, wenn wir schlecht spielen. Also da geht er nochmal in die andere Richtung. Natürlich auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass zuletzt vielleicht der Finger auf ihn gezeigt wurde aufgrund des Verhaltens mit Rudan und jetzt stellt er sich sozusagen in dem Fall nach diesem doch schlechten Spiel gegen Berlin vor die Mannschaft.
Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, dass er gesagt hat, das war die schlechteste Leistung, die jemals ein Team von ihm
absolut
unter ihm aufs Parkett gebracht hat, sinngemäß.
Ja.
Das ist schon eine Aussage.
Absolut eine Aussage, genau. Ja. Ja, also wir haben aber wie gesagt so viele Themen, dass wir zügig uns auch mit unseren Gesprächspartnern verabreden müssen, beziehungsweise sie durchstellen müssen. Denn die kommen zum Teil vom Training, die kommen zum Teil vom Shootaround. Das ist ja alles wieder mal eine vollgepackte Woche bei den Spielern. Sie sind im Dauereinsatz.
Wie geht's denn weiter?
Ja, du merkst, wenn ich langsam spreche, dass ich dann schon anfange anzurufen. Wir fangen mit Fabian Black an. Wir fangen mit Fabian Black an von den Hakro Merlins Crailsheim. Kennst du unseren Podcast überhaupt?
Ich kenne euren Podcast, ja.
Das heißt,
hallo, ihr beiden. Schönen guten Tag.
Hi.
Du hörst ihn regelmäßig. Du kannst dir vorstellen, dass meine Vorfreude tatsächlich heute besonders groß war, denn es ist das erste Mal, dass wir einen Gesprächspartner haben, der, Xandi wird jetzt die Augen rollen, aber aus meiner Heimatstadt kommt. Wir sind beide in Hagen geboren.
Ja, das weiß ich.
Und wir haben einen Tag unterschiedlich Geburtstag. Also du hast einen Tag vor mir Geburtstag.
Ah, okay, das wusste ich noch nicht.
Ja. Interessant. Okay. Das heißt, du gehörst auch zu diesen romantisch veranlagten Träumern des Sternzeichens Fische. Können wir jetzt davon ausgehen, dass du bereits
von der deutschen Meisterschaft... Da sind wir drei Fische, übrigens, aber macht ja nichts.
Du bist auch Fisch, genau. Ja, ja klar. Du bist auch Fisch. Ja.
Du hast ein paar Tage vor euch.
Ja, ja, genau. Mhm. Können wir davon ausgehen, Fabian, dass du mit deinen Hakro Merlins Crailsheim bereits von der deutschen Meisterschaft träumst oder zumindest vom Finale nach diesem Saisonstart?
Träumen nicht, nein. Nee. Vielleicht in ganz weiter Ferne, aber nein. Ich glaube, das ist noch ein sehr langer Weg und da sind noch einige Mannschaften, die noch nicht ihr Potenzial abgerufen haben und Berlin, München und dann die weiteren Mannschaften mit Ludwigsburg, Oldenburg, Ulm, ich glaube, die werden erstmal da vorne mitreden.
Mhm. Bevor wir über eure Saison in Crailsheim reden, Fabian, wollen wir eigentlich auch mal über dich reden. Ich meine, das kann ja so eigentlich gar nicht sein. Du bist seit 2012 in der BBL. Du hast 25 Minuten im Schnitt momentan in Crailsheim, hattest auch in der letzten Saison schon wirklich viele Minuten. Die Trainer vertrauen dir, die Trainer lieben dich, aber du bist für den vielleicht gemeinen Basketballfan immer auch so ein bisschen unter dem Radar durchgeflutscht. Ist das für dich, findest du das doof oder denkst du dir, mir ist das doch egal, ob mich jetzt viele kennen oder wenig kennen, ich mache mein Ding da, egal ob früher in Bremerhaven oder jetzt in Crailsheim?
Ja, also mir ist es relativ egal. Die Mitspieler, die Trainer, die Verantwortlichen im Verein haben mich immer geschätzt für das, was ich mache. Das war auch schon in Bremerhaven so, wo ich schon über 20 Minuten gespielt hatte. Das ist jetzt in Kreilsheim genauso. Und ja, ich weiß, was ich dem Team gebe, ob es Leute erkennen oder nicht, ist dann deren Sache. Ich weiß, wie gut ich bin oder wie ich dem Team helfe. Von daher ist das die Hauptsache für mich, ja.
Ja. Dann erklär uns doch mal, was du dem Team gibst. Ich sage jetzt mal ganz brutal, wenn ich jetzt als mir die Statistiken anschaue, also wir gehen die ja mal durch, 6,4 Punkte im Schnitt, 3,6 Rebounds, ein Assist, 1,5 Steals, das ist ein recht guter Wert, dann würde vielleicht so mancher sagen, okay, was gibt der denn dem Team? Sind das viele Sachen, die man auf so einem Statistikzettel nicht ablesen kann?
Unter anderem, ja. Ich glaube, ich lese das Spiel ganz gut in Offensiv und Defensiv. Ich mache es zu meinen Mitspielern leichter, eventuell ihre Gegenspieler zu stoppen, in der Pick-and-Roll-Defense zum Beispiel oder in der Help-Defense. Offensiv weiß ich ganz gut, wie ich mich zu bewegen habe, damit meine Mitspieler freier werden, bessere Würfe bekomme. Das muss nicht unbedingt der Assist sein, sondern ein guter Passlaufweg oder.
Bist du noch da?
Ja.
Okay.
Hört ihr mich?
Ja, war irgendwie kurz weg gerade, ja. Alles gut.
Okay. Ja, also zum Beispiel durch Laufwege und Blöcke, wie ich gesagt hatte, dass man da die Mitspieler besser machen kann, dass sie freier werden oder einfach eine bessere Möglichkeit haben, einen Korb zu machen.
Ja, das heißt, du bist also ein spielintelligenter Basketballer, sowas, was jeder Trainer gerne hat. Ich habe auch, wenn ich mich erinnere, mal mit deinem Coach, mit Thomas Isalo, darüber gesprochen, wie er sagte, das ist einfach jemand, der macht im Spiel so gut wie nichts falsch. Wie wird das dann vom Trainer belohnt, beziehungsweise auch von den Mitspielern belohnt? Also bist du so eine Art Typ, wo man weiß, okay, der ist einfach immer für uns da. Beschreib das mal, wie deine Rolle dann in der Mannschaft auch wahrgenommen wird.
Ja, ich bin einfach der solide Anker, sag ich mal so. Ich bin der Ruhepol auf dem Feld. Ich glaube, viele können sich daran ein bisschen abstützen, wenn es mal nicht so gut läuft oder auch mal nachfragen auf dem Feld, aber auch beim Training und so weiter. Und ich bringe halt konstant meine Leistung eigentlich über die letzten Jahre. Die wissen halt alle, dass ich nicht der große Scorer bin, der mal dreimal durch die Beine dribbelt, dann der Dreier drauf wirft oder sonst irgendwas. Aber die wissen immer, dass ich meine Leistung bringe, dass sie auf ihn bauen können, mich vertrauen können. Und das merkt man einfach.
Also das klingt jetzt hier so, wie wir Südwestfalen nun mal klingen, ne? Bescheiden, gütig, das Rampenlicht meidend.
Wie manche Südwestfalen klingen können.
Aber ich meine, so einen Spieler, den hätte ja vielleicht jede Mannschaft gerne. Also hast du da irgendwie mal noch Ambitionen gehabt oder andere Angebote abgelehnt? Oder ich will nicht sagen, warum bist du nur in Kreilsheim? Um Himmels Willen, nein, we all love Kreilsheim. Kreilsheim, two thumbs up. Aber mal jetzt für deinen persönlichen Hintergrund. Ist das so eine Geschichte, wo du sagst, ich bin einfach glücklich so, wie es ist, oder verstecken sich dahinter noch Ambitionen?
Natürlich, ich bin noch 27, wenn ich jetzt im März, wie gesagt, 28. Klar sind noch Ambitionen da. Ich habe letztes Jahr unter Thomas gespielt und unter Jonas. Und ich habe mich sehr wohl hier gefühlt und wollte deswegen mit den beiden weiterarbeiten. Aber natürlich würde ich gerne auch mal höher spielen, um mehr spielen. Klar sind wir jetzt auch wieder in den oberen Tabellenrängen anzusiedeln, aber jetzt einfach im höheren Verein nochmal europäisch zu spielen, sonst irgendwas, klar, träumt man davon und will auch gerne machen. Ist halt die Sache, wie sehr andere Vereine auf mich gucken und diese Qualitäten, die ich habe, schätzen oder auch, wie sie sie nutzen wollen, ja.
Ja, ich muss jetzt mal eine Geschichte erzählen, Fabian. Der Xandi, der schickt mir hier die ganze Zeit Bilder, um mir mitzuteilen, dass es von dir ein sehr lustiges Foto bei Instagram gibt. Xandi, was ist das denn für ein Foto? Bist du zu sehen mit irgendwelchen Sweatin-T-Shirts, kurzer Hose? Was ist das?
Ja, das war noch vor der Corona-Zeit. Das war im Sommer. Ich glaube, vor 2 Jahren war ich mit meinem Bruder und mit ein paar Freundinnen auch bei einem Darts-Turnier.
Ah, genau. Ja, genau. Eben, weil ja gerade Darts-WM war, deswegen stach es mir gerade ins Auge, als ich dein Insta-Feed durchgescrollt bin. und weil das Thema irgendwie so präsent war, weil das Finale gerade war, auch ein Dart-Fan.
Genau. Ja, war sehr unterhaltsam. Ja.
Das heißt, du hast jetzt auch Darts-WM geschaut?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, okay. Ja, ich habe nur am Ende mal ein bisschen reingeschaut. Und ein Ex-Rugby-Profi, der Weltmeister wird. Hast du da noch eine späte Karriere vor im Anschluss an die Basketballgeschichte? Man kann ja scheinbar irgendwie umsatteln beim Dart, ne? Du kannst ja irgendwie auch mal mit 40 sagen, okay, ich steig da mal ein.
Ich habe eine Dartscheibe zu Hause, ja, aber ich glaube, das wird nichts mehr für mich.
Hattet ihr beim Bubble-Turnier auch eine Dartscheibe?
Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. War es im Game Room drin? Es kann sein, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich weiß
okay, es war aber kein Thema. Aber prinzipiell ja eh sehr spannend, eure letzte Saison, weil ihr ja auch extrem gut platziert wart, als dann der temporäre Saisonabbruch passiert ist. Wenn du da zurückschaust, jetzt steht ihr wieder sehr gut da. Dazwischen gab es dieses für euch dann doch seltsame Turnier mit deutlich weniger Spielern, viele Verletzte und so weiter. Wie seid ihr denn da jetzt wieder so zusammengerückt als Team, dass ihr diese Performance da gerade hinlegen könnt?
Ja, es ist einfach schon wieder unvorstellbar. Ich weiß noch, wie wir im letzten Jahr da standen, ob wir mal 5-0 am Anfang gestartet sind und jetzt sind wir schon bei 10-1. Aber es fühlt sich anders an und zwar ist jetzt ein großer Teil auch dazu, dass die Fans nicht da sind. Ne? Ist einfach, also darf ich sagen, ist einfach scheiße.
Ja, dann darfst du auch noch andere Wörter benutzen.
wir stehen 10-1 da, freuen uns nach den Spielen so für uns, aber dann guckst du dich in der Halle um, ja, irgendwas, hier fehlt einiges, einfach einiges, egal ob auswärts oder zu Hause. Und das nimmt so ein bisschen so die Stimmung gerade. Auch wenn es sehr, sehr geil ist, wie wir stehen gerade, aber trotzdem, das vermisst man. Ja.
Ja, trotzdem 6-0 zu Hause in der Arena Hohenlohe, noch ungeschlagen, zumindest jetzt hier im Rahmen der Meisterschaftsrunde. Ihr habt ja mal verloren im Pokal gegen die Bayern. Ist das dann nochmal eine andere Hausnummer, gegen einen Verein zu spielen, der diesen Euroleague-Fundament hat?
Ach, wir haben ja im Pokal auch gegen den NBC verloren, unser erstes Spiel. Mhm. Man muss sagen, dass unsere Vorbereitung nicht ganz so gut war und die ersten zwei Pokalspiele auch nicht. Da waren wir glücklich, dass wir gegen Bayern gespielt haben, die gerade aus der Quarantäne rausgekommen sind. Das war sehr unglücklich für die. Und dann haben wir uns irgendwie gefunden. Ne? Trey Bell Haynes spielt eine überragende Saison bisher, hat uns in einigen Spielen getragen. Und irgendwie hat das Klick gemacht, obwohl wir unseren zweiten Point Guard vermissen seit dem Saisonstart. Und irgendwie durch Bock dann, durch Elias, die auch sehr, sehr gut spielen, haben wir uns irgendwie gefunden, alle zusammen, und da so gute Leistung abgerufen.
Ja. Ja, ihr seid ja bekannt dafür, auch diesen teamorientierten Basketball zu spielen. Ich meine, ihr seid die zweitbeste Offensivmannschaft, 90,7 Punkte im Schnitt, drittbeste Dreierquote der Liga, viertbeste Reboundquote der Liga, wahnsinnsgute Werte. Gibt es trotzdem diese Geschichte, okay, Trey Bell Haynes scheint ja momentan so ein bisschen der, wenn man so will, der MVP-Kandidat zu sein. Ist das auch mit dem, also ist es einfach überragend wichtig, auch so einen Spieler zu haben? Ist der unersetzbar?
Also in unserem System ist es generell sehr wichtig, einen sehr, sehr guten Pick-and-Roll-Spieler zu haben. Unser System basiert darauf, viel Pick-and-Roll zu spielen, egal ob von oben oder von den Seiten aus. Und Trey ist ein guter Spieler, der das Pick-and-Roll sehr gut lesen kann. Ob er jetzt den Lob findet, ob er für sich finisht gegen Mann oder die freien Schützen findet, das macht er sehr, sehr gut gerade. Da kommt uns ihm das System auch sehr entgegen, wie wir spielen wollen. Und ja, bisher läuft's einfach, ne?
Bisher läuft's. Ja, wir haben vor Beginn, bevor wir dich kontaktiert haben, hier kurz diskutiert. Wir sind ja auch eine kleine Diskussionsplattform, wie du weißt, hier immer bei Abteilung Basketball. Und seit letzter Woche ist so ein bisschen das Thema in der Liga das Verhalten von Trainern. Also zum einen hatten wir Trinkieri gegen Matej Rudan, nicht gegen, aber mit Matej Rudan, seinem kroatischen Youngster im Team, den er aus der Halle geworfen hat. Jetzt gab es bei diesem Spieltag die Diskussion, wie Johan Rojekas auf der anschließenden PK mit Kenny Ogbu umgegangen ist. Wie nehmt ihr Spieler sowas wahr? Ist das für euch eine Sache, wo man sich für interessiert, wo man auch mal drüber spricht? Oder denkst du dir, das ist halt ein normales Trainerverhalten, der eine macht so, der andere macht so?
Da spricht man definitiv drüber. Das mit Kenneth habe ich jetzt die Tage mitbekommen, letzte Woche mit Rudan auch, mit Trinkieri. Ich glaube, Trainer, egal wie krass es aussieht, wollen die Spieler nur verbessern und wollen irgendwas Positives da rausholen, die Spieler kitzeln, weil die das Potenzial in den Spielern sehen. Würden die den Spieler egal sein, würden sie nichts sagen, einfach draußen sitzen lassen. Es scheint sehr extrem zu sein gerade, vor allem jetzt in den zwei Situationen, aber ja, es tut mir leid für die Jungs, dass das so in der Öffentlichkeit stattfindet, sag ich mal. Aber ja, es gibt halt verschiedene Mittel, die Trainer einsetzen, und jetzt gerade scheint es wohl gang und gäbe zu sein, das zu machen.
Ja, Kannst du dir sowas auch bei eurem Trainer vorstellen, dass der mal nach ein paar schlechten Spielen sich auf der PK hinsetzt und sagen, ja, also mit Fabi Black, da hatten wir zuletzt keinen guten Griff, der war auch mit seinem Kopf nicht richtig bei der Sache. Ja, schauen wir mal, ob er vielleicht damit klarkommt, dass er mal 2, 3 Spiele nicht spricht. Wärst du da zum einen überrascht, wenn plötzlich Isalo sowas auspacken würde, und zum anderen aber auch persönlich gekränkt?
Persönlich gekränkt wäre ich nicht, nee. Ich glaube auch nicht, dass er das machen würde. Ich glaube, nach den Spielen versucht er alles so nüchtern wie möglich zu betrachten. Versucht es eher so aufs Team, sag ich mal, zu analysieren und nicht einzelne Spieler in die Pfanne zu hauen. Ich glaube, das würde er einem persönlich direkt sagen. Er ist ein sehr ehrlicher Mensch, ein direkter Mensch, was ich sehr an ihm schätze. Er ist kein Trainer, der ihm vorne rum was erzählt und hinten rum was anderes erzählt. Von daher wird das immer straight ins Gesicht gesagt und das wird, glaube ich, nicht auf einer Pressekonferenz passieren.
Hm. Dann lass uns noch ganz kurz den Ausblick wagen zum kommenden Sonntag. Wir haben ja immer ein Spiel bei Magenta Sport, was wir so ein bisschen herausheben. Wir nennen das Courtside Live, weil dort immer noch ein bisschen extra passiert rund um die Partie herum, auch wenn das in Corona-Zeiten natürlich schwierig ist. Also Traineransprache in der Kabine oder sowas ist momentan nicht möglich. Da seid ihr jetzt mit dabei am kommenden Wochenende gegen Hamburg, gegen die Towers. Wie läuft so eine Vorbereitung ab für ein Spiel, wo man sagt, okay, das ist eine Mannschaft, die ja auch, sag ich mal, positiv überrascht hat bisher, die ein, ich will nicht sagen vergleichbares System spielt, aber ja, ein bisschen Ähnlichkeiten gibt es da. Seht ihr euch so ein bisschen auf einer Stufe mit den Towers oder schaut man wirklich eher so auf das eigene Ding, dass bei einem selbst alles gut läuft?
Also wir schauen eigentlich auf unser eigenes Ding. Man muss dazu sagen, mich überrascht es nicht so positiv, dass Hamburg da rumsteht. Man hat euch vor der Saison gesehen, was die verpflichtet haben und was für ein Budget, die gerade in die Saison gegangen sind. War es abzusehen, dass sie da umstehen werden. Die haben einen sehr, sehr guten Trainer verpflichtet, Spieler, die in sein System passen. Und darauf war es für mich nicht überraschend. Aber für uns ist halt so, wir machen unser Ding. Wir wissen, dass Hamburg ein sehr, sehr schwieriger Gegner ist, der ähnlich spielt wie wir, sehr aggressiv spielt, vor allem in Defense auch. Und ja, wir analysieren halt in der Woche mit Videoanalysen deren Spiel, unser Spiel, wie wir dagegen vorgehen wollen oder was wir denen wegnehmen wollen. Ja, und dann gehen wir ins Spiel rein, ne? so wie es jedes Team auch macht. Ne?
Ja. Jetzt spielt ihr ja auch nicht international momentan. Das heißt, unter der Woche ist auch ein bisschen Zeit, vielleicht sich mal andere Sachen in der Euroleague anzuschauen. Bist du eher so ein Euroleague-Schauer oder du kannst es ruhig offen zugeben, auch weil es nicht bei Magenta Sport läuft, guckst du dir sowas an wie NBA, Luka Doncic oder Stephen Curry?
Man muss sagen, Körny sitzt hier gerade in einem Stephen Curry-Trikot. Kein Scherz,
Robert. Ja, wenn er 60 Punkte macht, hat man auch Trikot anzuziehen.
Absolut.
Schon, ja, absolut.
Nee, also ich guck nur Euroleague. Ich sehe morgens früh mal so ein paar Highlights von der NBA dann, was in der Nacht passiert ist, aber so Live-Spiele und so weiter. Ich gucke sehr, sehr gerne Euroleague und eigentlich jedes Spiel, was gerade läuft, bei euch jetzt vor allem beim Magenta-Sport. Die letzten Jahre habe ich es über den Euroleague-Player gemacht und ja, dieses Jahr ist noch angenehmer mit dem Magenta-Sport.
Wow, und, ja. Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Wir haben das nicht geplant, diesen Satz.
Und BBL-Spieler natürlich sonst auch. Also sowas wie Alba Bayern am Sonntag ist ja dann auch Pflicht, wenn man nicht selber spielt, oder?
Genau, wenn man dann aus dem Bus aussteigt und die zweite Halbzeit sehen kann. Das passt dann,
ja. Ja, man kann auch im Bus gucken, ne? Aber das ist natürlich immer so
das geht auch,
ne? Datenfresserei. Ne? Ja. So ist das. Ja, dann gibt es denn in der Euroleague auch einen Spieler? Hast du so ein Vorbild irgendwo? Keine Ahnung. Irgendein, heute spielt zum Beispiel Gidreitis jetzt bei Alba Berlin heute Abend. Gibt es da so Typen, wo du sagst, oh, geil, schaue ich mir alles von ab?
Puh, ja, ich reflektiere dann einfach mein eigenes Spiel und dann sehe ich ein paar Spieler, die ähnlich sein könnten. Ich mag den Serben Kalinic mache ich sehr gerne.
Ah, okay.
Micho von Mailand, die ungefähr gleiche Statur haben, auch sehr clever sind, eventuell nicht die athletischen Spieler sind, aber allgemein sehr clever.
Ja, man schaut sich so ein bisschen ab, wer man so ein bisschen mitkopieren könnte, ne? Ist ja absolut in Ordnung. Ja, das sind interessante Einsichten. Also bei Crailsheim läuft alles super. Fabian Black hat auch immer noch die Perspektive, noch mehr zu erreichen. Also du hast ja schon gesagt, 28 im März, das ist so ein bisschen dann, ja, der nächste Vertrag sollte so der schönste sein in der Karriere, oder?
Ich würde nicht Nein sagen. Ja.
Der nächste soll doch immer der schönste werden, ist das nicht so?
Ja, gucken wir mal, das, der nächste Sommer wird ja eh wieder ein komplett anderer. Also so kurios, wie der Spielermarkt war in der vergangenen Saison.
Das stimmt.
Ja, da wird sich alles wieder neu justieren.
Glaubt ihr denn, Frage an euch beide an der Stelle nochmal zurück zu den Coaches, dass diese aktuelle Situation, wie man sie immer so schön umschreibt, da irgendwie auch mehr Druck generell auf alles legt? Dass diese Aussagen, die da jetzt doch ein bisschen hochfrequenter kamen, eben Trinkieri, Reuerkers, bla bla bla, dass durch diese ja, ungewöhnliche Spielsituation da auch insgesamt mehr Druck drauf liegt? Oder wie nimmst du das wahr als Spieler, Fabian?
Puh, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich meine, es haben schon einige Trainer in der Vergangenheit so gemacht. Ich glaube, Reuerkers hat es auch in Göttingen ein paar Mal gemacht. Letztes Jahr mit Darius Carter, glaube ich. Wie gesagt, jeder Trainer hat seine Wege. Vielleicht fällt es mehr auf, weil jetzt viel mehr Zuschauer das von außen mehr betrachten und nicht immer in den Hallen sind und nach Hause gehen. Sondern die verfolgen das noch intensiver gerade, glaube ich. Deswegen vielleicht, weil alle zu
Hause man nimmt es vielleicht intensiver wahr, ja.
Genau.
Auch ein interessanter Punkt.
Abschließend noch vielleicht, damit können jetzt nur wir beide was anfangen, Fabian, aber du hast ja auch einige Jahre für Iserlohn gespielt. Iserlohn am Seiler See, würdest du auch sagen, eine der unterschätztesten Städte von der Schönheit her in Deutschland?
Mit Breckerfeld zusammen, ja.
Also, ich war schon einige Male da, muss ich sagen, wegen dem Eishockey-Team. Ja, klar.
Ja, bei Breckerfeld warst du doch nicht, Xanni, das garantiere ich dir.
Nee, das habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Ja, aber Iserlohn auch sehr schön. Ja.
Die Heimat von Arndt Neuhaus, Ex-Bundesligaspieler in Hagen gewesen. Ja, dann sage ich ganz lieben Dank, Fabian. Ich wünsche alles Gute fürs neue Jahr, alles Gute für die Zeit in Crailsheim und was immer dann auch auf euch und auf dich zukommen mag. Bleib gesund und perform weiter so, wie du es bisher machst. Und der Radar, du bist auf dem Radar, das kann ich dir sagen.
Absolut. Also, und am Sonntag noch mehr.
Und am Sonntag noch mehr, ganz genau. Alles Gute für dich.
Vielen Dank. Euch Dankeschön. Auch alles Gute und bleib gesund. Ciao.
Danke.
Ciao.
So, im Schweinsgalopp geht's hier weiter. Ja, ein ganz reflektierter junger Mann, ne? Also, ich finde das immer Wahnsinn, wenn man das so vergleicht, wie man selber vielleicht mit 26, 27 war. Okay, ich war auch mega reflektiert, aber vielleicht in einer anderen Richtung.
Du schon, ja. Ich fand das Dartsbild sehr lustig und ich wollte natürlich auch indirekt kontrollieren, ob deine Geräte alle gemutet sind. Und wie wir festgestellt haben, nein, sie sind es nicht.
Nach
sie waren
einer es Woche nicht.
Kompletter Stille.
Ja, ich glaube, der Ton kam diesmal aber nicht aus dem Handy, sondern aus dem iMac. Ich glaube, da habe ich nichts gemutet hier, weil wenn ich jetzt hier mute, habe ich irgendeine Sorge, dass nichts mehr zu hören ist. Heieiei. So.
Ja, wie geht's weiter?
Du
hast drei Seiten auf dem iPad.
Und das war erst die erste Seite, die wir abgearbeitet haben.
Aha,
okay. Ja, spinnst du. Die zwei. Nein, die erste Seite, muss ich sagen, da waren so ein paar Krickeleien drauf bezüglich Point Guard-Suche und dass ich keine Vorsätze habe fürs. Ich habe mir das wirklich aufgeschrieben. Hier steht, ich habe keine Vorsätze, ich habe Ziele. Weil ich aber auch verknallt bin in diese GoodNotes-App fürs iPad.
Du kannst man ja schon Notizen machen, egal.
herrlich. Gut, ja, nächster Gesprächsgast. In 3 Minuten erwarten wir Nils Giffey von Alba Berlin. Ach du liebe Zeit, wie viele Themen haben wir denn da? Das ist ja Wahnsinn. Also
hast du denn das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel gesehen, genau.
Weil du warst ja noch in Bamberg auf der Reise, vermutlich. Hast du es dann geschaut?
Oder? Ich habe mir tatsächlich die Flatrate besorgt von dem großartigen Telekommunikationsunternehmen Telekom Deutschland, um auf sicher einfach, egal wie viel Daten es kostet und ich WLAN im Zug will ich nicht, mir dieses Spiel in Ruhe anschauen zu können. Das tat ich und war doch arg überrascht über sowohl, muss man dazu sagen, den Auftritt der Berliner mit so vielen Verletzten, als auch die tatsächlich sehr schlechte Performance der Münchner. Wenige Tage nach diesem super Spiel gegen Barcelona.
Gegen Barcelona, Wahnsinn, ja. Ganz kurzer Hinweis noch in gemeinsamer Sache. Magenta Sport ist ja Teil des Stream-On-Programms.
Oh.
Will ich an der Stelle nur sagen. Also stimmt. Da wird ja gar kein Datenvolumen abgezogen, wenn du Privatkunde bist.
Das bin ich.
Und das... Ja, siehst du. Also
habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment. Habe ich tatsächlich schon mal dran gedacht bei anderen Geschichten.
Ja, da kannst du einfach drauf losstreamen.
Das heißt, die 5,95 Euro, die habe ich einfach Die habe ich investiert. Die habe ich investiert in ein Zukunftsunternehmen. Grüße nach Bonn. Stimmt, das ist Teil von Stream On. Ja. Doch. Kann man gar nicht oft genug sagen, weil man das gar nicht mal immer so auf der Matte hat. Ne?
Ja. Deswegen habe ich dich daran erinnert.
Ja. Xandi, Xandi. So, wir müssen anrufen beim Giffey, denn der hat auch eine harte Taktung. Das ist schon mal der Wahnsinn, dass Spieler an dem Tag zur Verfügung stehen, wo ihre Mannschaft spielt. Denn Alba Berlin spielt heute schon 18.45 Uhr, also wahrscheinlich bei Ausstrahlungsbeginn dieses Podcasts, läuft die erste Halbzeit. So ungefähr habe ich das jetzt mal vorausberechnet. Sie spielen heute gegen Baskonia Vitoria.
Mit ihrem ehemaligen, gegen ihren ehemaligen Teamkameraden.
Genau, und auch Jason Granger spielt gegen sein altes Team.
Ja, also, auch Granger, ich bin ein Granger-Fan. Aber absolut. Wir können ja ein bisschen noch über das Spiel gleich sprechen mit Nils.
Genau, wir klingeln direkt mal durch. Ja, der Nils ist ja auch verletzt, ne? Deswegen ist er auch verfügbar jetzt hier. War aber, und das finde ich spannend, gerade beim Shootaround. Hä?
Ah.
Wieso ist man denn beim Shootaround, wenn man verletzt ist? Ist das Teil der Teamchemie? Oh, der ist vom Shootaround scheinbar noch nicht zurück. Dann würde ich sagen, wir reflektieren nochmal dieses Alba gegen München Spiel, was du ja sicherlich auch gesehen hast.
Ich habe das auch gesehen, ja. Also, so wie du gesagt hast, also Berlin extrem organisiert, also wirklich absolut bereit, ready, aggressiv von der ersten Sekunde an. Den Eindruck hatte man bei Bayern nicht. Interessantes Timeout-Management auch, um dieses beliebte Thema aufzugreifen, weil Israel Gonzalez eigentlich sofort auch, wie man das ja kennt, Läufe der Bayern unterbrochen hat. Nur von, wir hatten das ja schon öfter, Ito-Stil ist es ja eher nicht, der lässt das die Spieler selber lösen auf dem Feld. Aber das waren auch ein, zwei gute Timeouts, fand ich. Also das ist in so einem großen Spiel, glaube ich, kann das schon ein gutes Tool sein.
Wie findest du die Geschichte, dass sich Wade Baldwin so ganz nach außen auf die Ersatzbank gesetzt hat? Das ist natürlich für uns Beobachter ein gefundenes Fressen, um ein Fass aufzumachen von wegen, oh, der lässt ja einen Stuhl frei zwischen sich und dem Rest des Teams.
1,5 Meter Abstand.
Ja, Herr Drosten, okay,
ja, das ist so richtig. Würde ich überhaupt nichts drauf geben, ehrlich gesagt, weil auch das ist so individuell und auch da nochmal der Arbeitsplatzvergleich, da habe ich manchmal auch keinen Bock. Da brauche ich manchmal auch meine Ruhe und gehe in einen anderen Raum oder so. Also so blöd es jetzt auch klingt, aber vielleicht, ja, jeder tickt da anders und man darf das, glaube ich, nicht überinterpretieren.
Wenn ich im Raum war, dann bist du immer geblieben.
Meistens, ja.
Aber auch nicht immer, wenn ich mich entsinne. Stimmt, du warst auch dann mal weg.
Da war ich auch mal weg, ja. Denk mal drüber nach. Und da musste ich wieder kommen, wenn ich dir was zeigen musste.
Ja, also gut.
Gute alte Telekom-Basketball.de-Zeit.
Ja, schade, ne?
Die Älteren unter uns erinnern sich. Ja, war cool, war eine coole Zeit.
War eine gute Seite. Braucht es so eine Seite auch in Zukunft wieder, um Magenta Sport zu unterstützen?
Lange Antwort ja, kurze Antwort ja.
Ich mag das immer, wenn man weiß, dass Menschen zuhören, die vielleicht sowas entscheiden können. Wir hatten ja mal eine redaktionelle Seite, das sei an dieser Stelle kurz erwähnt, vor einigen Jahren, telekombasketball.de. Dort haben wir mit in Audio und Video und vor allen Dingen auch in Print versucht.
Digitaler Print, ja. Mit der berühmten Rubrik Körners Corner.
Ja, versucht, das Programmangebot von Magenta Sport zu unterstützen. Diese Seite gibt es aber nicht mehr.
Und letztens auf Twitter eine Scarlett Johansson-Referenz, die definitiv aus Telekom-Basketball.de-Zeiten kam. Schöne Grüße an den Twitter-User, der das noch im Kopf hatte.
Absolut.
Das hat mich gefreut, das weiß ich.
So, da ist der GIF. Ja. Da ist der Sniper. Pass auf, jetzt bist du froh, dass ich das hier mal laut gestellt habe, ne? Zack, da ist er.
Hallo.
Nils, wir haben dich direkt aufs Mischpult gelegt. Xandi ist da, ich bin da, du bist direkt drauf.
Okay, perfekt.
Ja, keine Zeit verschwenden. Erste Frage wäre direkt, Nils. Du bist ja momentan nicht einsatzfähig, aber warst beim Shootaround?
Ja.
Wie kommt das, wenn man doch verletzt ist, dass man da trotzdem hingeht?
Was soll ich noch machen zurzeit? Keine Ahnung.
Also nein, du kannst einfach werfen, einfach, oder?
Nein. Ich war nicht aktiv im Shootaround. Mich einfach bloß mitgedehnt.
Okay.
War da. Einfach bloß, dass man so ums Team herum ist.
Also das ist tatsächlich auch dieses, ja, ist das auch etwas Besonderes bei Alba, dass dann die verletzten Spieler auch dann bei der Mannschaft sind, obwohl sie gar nicht müssten? Oder ist das normal?
Ich glaube,
ich glaube, es ist schon normal. Also wenn du eine ganz lange Verletzung hast, wo du weißt, okay, ich bin jetzt ein halbes Jahr raus, dann kann es schon mal sein, dass du irgendwie von der Mannschaft weg bist und irgendwie nur Reha machst. Aber jetzt gerade, wir trainieren ja sowieso fast nicht. Also was hast du sonst noch für Termine?
Ja, so ist das Leben. Dürfen wir erfahren, was für eine Verletzung du hast?
Ja, Bone Bruise im Fuß.
Bone Bruise, also?
Bone Bruise, Knochenödem.
Ja.
Aber das ist eigentlich, ja, habe ich eine längere Zeit, habe ich seit ein paar Jahren.
Das ist diese, Plantar Fasciitis Geschichte, diese Sehne auch damit betroffen in der Fußsohle, oder ist das damals nichts mit mir zu tun?
Nee, das hat nichts miteinander zu tun.
Okay, gut. Da hat der anatomische Laie hier gerade gesprochen. Alles klar. Ja, was heißt, wie lange? Wie lange wird es dauern?
Das muss ich mal gucken, das weiß ich auch noch nicht. Ich hoffe nicht so lange. Aber ja, wir haben einfach jetzt so ein Programm gefahren, wo man einfach gemerkt hat, okay, der Körper ist aus dieser Corona-Phase nicht mit null, aber mit ganz wenig losgegangen. Und dann haben wir einfach jeden zweiten oder dritten Tag gespielt. Das war einfach extrem viel.
Wie viel Prozent Anteil hat dieser Spielplan an der Verletzung?
Ja, gute Frage. Ich glaube schon einen großen Anteil. Also nicht mal, dass man so viele Spiele hat, aber wir hatten keine Vorbereitung. So, du hast einfach zwei Wochen Pause und dann drei Tage später spielst du und dann geht's los.
Naja. Ist man einfach vom Körper her nicht so drauf, dass er eine längere Belastung verletzungsfrei überstehen muss. Also bei Luke Sigma hat man ja auch das Gefühl, so eine Muskelgeschichte, das ist wahrscheinlich auch wegen Überbelastung irgendwie passiert. Ne?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Bestimmt.
Naja. Ja, Nils, wo fangen wir denn an? Wir fangen mal an, die Marzahn Basketbären. Weißt du das noch, deine Zeit damals?
Das war, ja.
Gibt's diesen Verein noch? Du hast ja 2005 gespielt. Ich finde den Namen total lustig.
Ich habe da ein Jahr gespielt.
Ja.
Es war so eine so ein Sammelsurium an Spielern, irgendwie, weiß ich, Auswahlspielern so aus Ost-Berlin.
Zweite Regionale, gell?
Ja, die dann irgendwie alle einen Verein gefunden haben. Und das war auf einmal in Marzahn.
Die Marzahn Basketbären. Schöne Grüße, falls es sie noch gibt. Ich weiß ja nicht. Gibt es sie noch? Weißt du das?
Ich glaube, Marzahn gibt's. Den Verein gibt es bestimmt noch. Bestimmt nur in einem anderen Kollektiv jetzt, aber ja.
Das fand ich lustigen Namen. Ja, seitdem ist viel passiert, aber natürlich bist du der Ur-Berliner sozusagen. Spielst. Und diese Frage habe ich dir schon mal bei einem Live-Spiel gestellt in dieser Saison, obwohl die Umstände ja wirklich echt schwierig sind. Corona, kein Publikum, kein Rhythmus, eine wirklich sehr gute Saison. Kannst du denn uns erklären, warum das so ist? Warum spielt Nils Giffey so gut in diesem so komplizierten Jahr?
Ich glaube, es ist einfach so, dass das System wieder dasselbe ist. Wir haben einen Core im Team, der einfach zusammengeblieben ist. Ich bin jetzt in keine Situation gerannt, wo ich in einem tollen neuen Team bin und mich erstmal zurechtfinden muss, sondern egal wie die Situation ist, so wenn wir auf dem Feld stehen, wissen wir halt, was wir machen müssen. Das hat wenig mit Corona oder Corona nicht zu tun.
Aber es läuft einfach gut, weil du die ganzen Systeme kennst und weil jeder vom anderen weiß, was er zu tun und zu lassen hat.
Absolut. Ich glaube, das ist einer der Gründe, dann gehst du mit der Meisterschaft so im Rücken, viel Confidence einfach in das Jahr und hat mich einfach jetzt bisher sehr gut gefühlt.
Ihr erzielt im Schnitt 83 Punkte pro Spiel in der BBL, sind wir jetzt erstmal. Weißt du, wie viel der Platz das ist in der BBL von allen?
Nee, weiß ich nicht.
Platz 12. Die Dreierquote, weißt du, auf welchem Platz ihr
aber
da steht?
Aber schau mal.
Platz 13.
Fast 13, wow, okay.
Rebounds.
Also deine persönliche nicht.
Neunter Platz. Also, das sind ja eigentlich keine, aber wo ihr ganz
schau
weit
mal,
vorne
schau mal,
seid,
bitte. Ja, ja.
Ist Assists pro Spiel.
Aber meilenweit.
Meilenweit vor allen anderen. Das heißt also, erklär uns den modernen Basketball. Man muss nicht so viele Punkte erzielen, man muss auch gar nicht so erfolgreich von der Dreierlinie sein. Rebounds, ja, braucht man auch nicht. Aber sobald du zusammenspielst, sobald du Assists hast und sobald du auch Bälle gewinnst, bei den Steals seid ihr auch sehr weit vorne, also auf Platz 2. Kann man Spiele gewinnen? Ist das so richtig?
Ich glaube, Possessions ist auf jeden Fall eine Sache. Also das Verhältnis irgendwie der Steals und Turnover ist immer extrem wichtig. Dazu kommt dann noch, okay, wie sehen die Statistiken bei offensiven Rebounds aus für uns? Das sind Sachen, die wir uns angucken. Mhm. Sind wir jetzt bestimmt nicht, wir sind nicht die physischste Mannschaft, sind da bestimmt auch nicht ganz, ganz vorne. Aber so eine Sachen können eigentlich dann immer Spiele entscheiden, Possessions entscheiden. Wer hat einfach mehr Möglichkeiten in dem Spiel? Und ich glaube, Dreierquote geht auch nochmal hoch, sobald Markus wieder zurück ist.
Ja, und du vor allen Dingen auch. Also du hast ja eine überragende Dreierquote mit klar über 54%.
Ja. Auch Euroleague knapp unter 50%. Das wollte ich auch kurz ansprechen, weil du vorher von Confidence gesprochen hast und Shooter das ja auch immer so ein bisschen herleiten. Ich meine, deine Dreierquote war ja nie schlecht, aber gerade wie du auch in die Saison gestartet bist, ist dir das dann selber irgendwann unheimlich geworden, weil irgendwann hat man das Gefühl, ah ja, okay, der passt eh.
Nee, Quatsch. Also, das ist einfach eine Sache wirklich so von Selbstbewusstsein, dass man weiß, wann kann ich mir die bestimmten Würfe picken, aus welchem System kriege ich einen Wurf, wann kann ich irgendwie auch mal ein paar riskantere nehmen, irgendwie aus dem Fastbreak mit einer Hand im Gesicht oder so. Das sind ja auch Sachen so, die kommen, glaube ich, auch mit den Jahren, wenn man ein bisschen älter wird. Ein paar mehr Spiele gespielt hat, kommen die auch einfach.
Du bist auch sehr stark, also wir hören gleich auf zu loben, keine Sorge, Nils, wir gehen auch noch ein bisschen, wir sprechen auch noch was anderes an.
Super.
Nee, Spaß, aber du bist auch sehr stark mit dem Rücken zum Korb und das heißt immer wieder auch, ja, der Kerl, dafür muss man ja kräftig sein, um aufzuposten und sowas. Du siehst aber eigentlich mit Verlaub gar nicht so aus wie so ein Bauernschrank, aber hast irgendwie scheinbar eine gesunde Grundkraft im Oberkörper. Beschreib mal, wie du dein Low-Post-Spiel dahin gebracht hast, wo es momentan ist.
Es war eigentlich auch erst wirklich eine Sache, die unter Aito so rausgekommen ist. Ich meine, ich spiele jetzt mittlerweile viel auf der 4, aber spiele eigentlich extrem gerne die 3 und sehe mich immer noch. Also, wenn du mich fragst, ich sehe mich immer noch mehr als 3 als als 4er.
Okay.
So, und wenn ich in der Euroleague oder auch in der BBL auf der 3 spiele, kann ich da einfach irgendwie ein paar Situationen extrem gut ausnutzen, wenn du halt kleinere Leute hast, ein bisschen schwächere Leute.
Aber wie kommt es mit dieser Kraft, also mit dieser Kraft, die man ja doch braucht für dieses Aufposten? Hast du da nochmal extra auch trainiert oder hast du plötzlich gemerkt, ui, das ist ja gar nicht so schwer, wie ich dachte? Oder wie hat sich das ergeben?
Nö, es sind, glaube ich, bloß ein paar Moves, an denen wir gearbeitet haben, ein paar einfache Sachen und ich weiß nicht, warum du sagst, dass ich nicht kräftig aussehe, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Kritik da jetzt kommt.
Das ist schon kräftig. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so einen Mahal Basic sehe oder sowas, der sieht für mich kräftig aus. Ne? Also der ist halt ein Schrank.
Das muss so das Ziel sein, Nils.
Ja, auf jeden Fall. Nein, ist alles drahtig hier. Aber
genau. Einfach gute Körperspannung. Lassen wir es dabei.
Sehr gut.
Ja, jetzt sind auch wieder viele Spiele am Start, also wieder Doppelspieltag, Euroleague und
Lass uns vielleicht einmal zurückschauen auf den Sonntag, weil das würde mich schon auch interessieren, Nils, weil du hast das ja von der Seite beobachten können, ihr hattet ja alle sehr gute Plätze, also die zweite Mannschaft saß ja gefühlt hinter dem Korb. Ja. Wie hast du das Spiel erlebt? Das war für uns schon, ja, überraschend ist ein starkes Wort, aber einfach wie ready ihr wart ab Sekunde 1, dann auch noch ohne Aito in der Halle. Wie hast du es erlebt von der Seite? Ist ja auch eine andere Perspektive.
Ja, nee, ich sehe es genauso. Also ich war auch ein bisschen überrascht natürlich, weil man hat schon gesehen, okay, bei uns sind viele Leute raus, bei München sind auch ein paar Jungs raus, aber einfach so das Selbstbewusstsein, mit dem unser gesamtes Team gespielt hat, das hat mich richtig, richtig mitgenommen und richtig richtig motiviert auch. Also es war extrem, extrem cool zu sehen, wie Timmy Schneider, was für ein Spiel Luis gespielt hat, Malte. Also einfach extrem frech gespielt, extrem aggressiv gespielt, smart. Und dann einfach wirklich um viele Sachen gehasselt. Also Reynolds steht über Malte und er lässt sich da einfach nichts bieten. Das ist cool, das ist schön zu sehen.
Also es überrascht selbst dich immer noch, obwohl du ja Teil der Mannschaft bist und selber auch solche Dinge in der Euroleague erlebt hast, die uns jetzt überrascht haben. Also der Sieg bei ZSKA oder gegen Valencia, da haben wir auch gedacht, ey, okay, also das hätten wir jetzt never ever gedacht, dass das klappt. Dass man trotzdem immer noch überrascht ist von der Qualität der eigenen Mannschaft?
Ja.
Es war ja eine andere Mannschaft. Ich finde, das kam dazu.
Ich war schon überrascht, einfach weil die Ausgangslage einfach so, ja, so von außen gesehen so deutlich aussah, aber man merkt einfach, dass der, ich glaube, der Stil, den wir spielen und auch so die Kultur, die wir haben, also dass wirklich, wenn jemand im Training ist, ist er nicht an der Sideline. Wenn du 16 bist oder wenn du 33 bist, du wirst nicht an der Sideline sein, sondern du wirst trainieren, du wirst im Training involviert sein, du wirst 5 gegen 5 spielen. Ich glaube, das macht einen Unterschied, dass halt auch die Rookies einfach bereit sind zu spielen und auch richtig bereit sind zu performen und nicht nur gefaltet werden, wenn sie irgendwie einen Fehler machen.
Ja, bleiben dann auch auf dem Feld. Das hat man da auch bei ein, zwei Fehlern dann beobachten können. Vielleicht noch ein Wort zu JT auch, also Veteran mittlerweile, spielt auch eine unfassbare Saison, finde ich. Oder ja, ist relativ eindeutig. Wie bekommst du ihn mit aktuell?
Ist Captain gerade, glaube ich. JT ist gerade der Captain auf dem Feld, dadurch, dass wir alle anderen weg sind.
Ja, Captain JT.
Captain JT gerade, ja. JT macht es extrem gut. So, JT ist irgendwie so eine Bank in der Verteidigung. Das ist, finde ich, so sein auch so auf dem Euroleague-Level ist es seine größte Spezialität, einfach wie er in einem Step-Out raustreten kann, wie er die Pick-and-Rolls verteidigt und so wie mobil er dabei ist. Und irgendwie hat er jetzt in den letzten zwei Jahren einen extrem stabilen Dreier noch dazu
bekommen. Wollte gerade sagen, ja. Confidence auch da bei ihm beim Wurf, ja.
Auf jeden Fall. Ja. Also er spielt auch eine richtig gute Saison. Das ist schon richtig wichtig, dass er auch für uns performt.
Ja. Nils, du hast es gerade schon mal so ein bisschen durchblicken lassen. Wir haben ja momentan eine kleine Trainerdiskussion in der BBL. Haben wir auch im Vorfeld schon diskutiert. Also die Sache mit Trinkieri gegen Rudan in München, wo er den Jungen aus der Halle wirft. Oder jetzt Reuerkas nach dem Spiel gegen Oldenburg sich über Kenny Ogbe, euren Ex-Spieler, doch sehr negativ geäußert hat. Wie nimmst du sowas wahr als jemand, der ja schon so unterschiedliche Trainertypen wie einen Sascha Obradovic und einen Aito erlebt habt? Also ist das, wo du sagst, okay, das ist einfach deren Handschrift, oder gibt es Dinge, wo du sagst, das darf eigentlich so nicht sein? Schwierig.
Ist schwierig, aber ich finde so, also wenn du wirklich meine Meinung hören willst, ganz ehrlich, das musst du im Lockerroom halten. Warum gehst du an die Presse und redest über Leute? Verstehe ich nicht.
Also die Idee dahinter ist wahrscheinlich, ihn zu motivieren, zu sagen, okay, also das, ja, jetzt wissen alle, dass du keinen Bock hast oder dass du keine Lust hast scheinbar oder schlechte Körpersprache hast. Also das scheidet für dich aber als Motivationshilfe, so würde ich es mal nennen, aus. Das sollte man nicht tun.
Ich verstehe es nicht, ja. Also das kannst du doch one-on-one machen, das kannst du im Lockerroom machen, das kannst du vor deinem Teammate machen. Aber das jetzt in meistens auch so kleineren Gemeinden zu machen, wo ich glaube, jeder beim Supermarkt in Bamberg weiß, wer du bist. Keine Ahnung, finde ich nicht korrekt.
Okay. Du hast ja natürlich auch mit Obradovic und Aito, ich habe schon angedeutet, gerade zwei sehr unterschiedliche Typen erlebt.
Bisschen.
Kann man so sagen. Ne? Der eine ist doch etwas forscher und der andere hat einen Instagram-Account mit 150 Vögelfotografien. Wäre für dich der perfekte Trainer ein Sascha Renesses? Oder ist das, wo du sagst, nee, also ich mag lieber doch die eine. Sascha Renesses. Muss ein Trainer so oder so sein, in dem einen wie dem anderen Extrem?
Ich habe auch in den USA unter Coaches gespielt, die einfach extrem viel Energie gegeben haben, die auch ja, so borderline verrückt waren, wie sie sich ausgedrückt haben und wie viel
wie viel Druck sie ausgeübt haben, aber ich finde das Wichtigste an so einem Coach ist wirklich, dass du irgendwie weißt, dass der am Ende des Tages hinter dir steht. So, du kannst mich und jeden Spieler, glaube ich, auf dem Feld immer wieder Grenzen bringen und challengen. Aber wenn du als Spieler weißt, dass der Coach wirklich hinter dir steht und dir vielleicht auch mal in der Situation den Rücken frei hält und so das Beste des Teams im Endeffekt dabei rauskommt oder das zumindest die Intention ist, ich glaube, dann gibt es viele Wege. Mhm. Aber das muss ein bisschen so die Grundlage sein. Manchmal ist es einfach, ich glaube, manchmal für manche Leute ist es ein Business. Das muss man auch akzeptieren. So, dass es einfach ein Geschäft ist, aber dann kannst du halt nicht erwarten, dass Leute dir wirklich folgen. Ja. Richtig, ja.
Ja, ich glaube, es erschöpft sich irgendwann auch einfach. Das, also wenn das halt dein USP ist, also gerade nach außen hin, wenn da so viel passiert, vielleicht ist es auch so, ich könnte mir vorstellen, ich bin kein Profispieler, aber dass man sich irgendwann auch denkt, ja, okay, weiß schon Bescheid, ja, kenne ich, dass dieses Tool halt einfach auch nicht mehr greift, dieser überaggressiven Emotionalität.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ja, es gab heute ein sehr emotionales Posting von Mohamed Salah, dem Fußballspieler vom FC Liverpool, der gesagt hat, mich hat nie ein Trainer so in den Arm genommen wie Jürgen Klopp. Also einfach nur diese Geste, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben und von ihm umarmt wurde, sagt er, mit dem wäre ich bis nach Vladivostok gelaufen, nach dieser Umarmung. Also der hat einfach ein emotionales Verhältnis aufgebaut. Wie wichtig ist das? Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, dass du auch mal in den Arm genommen wirst von einem Trainer. Nimmt Aito Spieler in den Arm, zum Beispiel. Passiert das?
Nee. Er hat auch, weißt du, Aito hat auch eine gewisse Distanz dabei. Also er hätte auch eine gewisse Distanz. Er hat einfach einen riesen Respektlevel. Ich glaub nicht, dass jeder Coach so jemand ist, der das auf eine persönliche Ebene heben kann und jemand irgendwie dann auf Buddy-Buddy ist. Mhm. Das ist cool. Also es ist interessant, wenn Leute das können, wenn Coaches das können.
Aber es muss nicht unbedingt. Also es ist ja auch immer unterschiedlich. Muss nicht unbedingt sein, ne? Ja. Genau. Ja, das neue Jahr, Nils, wenn wir über die Zukunft reden, dann geht es oft eben darum, was noch anliegt an Zielen. Ich habe auf dein Geburtsdatum geschaut. Ich habe es heute mit Geburtstagen irgendwie. Und da steht Geburtsjahr 1991. Das heißt, der große runde Geburtstag steht an im Juni. Ja. Die 30 kommt. Das, ich will nicht sagen, das Alter, wo bei dem Profisport zwischen alt und jung unterteilt, aber um ehrlich zu sein, ist es so. Macht das denn irgendwas mit dir, diese Zahl, oder denkst du dir, mir wurscht, ich spiele einfach und guck nicht in den Personalausweis?
Ich glaube, man hat schon ab 30 kommt man nicht mehr so um den Veteran-Stempel rum, Alter. Ja. Da ist man schon Veteran, da kommt man nicht mehr drum rum. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre auf jeden Fall im Tank. Mhm.
Und eigentlich nur in Berlin, oder? Oder ich meine, wir haben neulich Svetislav Pesic interviewt, letzte Woche. Ja. Und den habe ich gefragt, sag mal, Sveti, wo willst du denn noch trainieren? Da sagt er, wo soll ich denn noch trainieren? Habe alles trainiert. Und da ist es schwer, einen neuen Verein zu finden. Und bei dir würde ich sagen, wenn ich sehe von Marzahn Basket Bären über Alba Berlin 2, okay, dann natürlich die Sache mit der NCAA. Du bist Berliner. Du bist ja Berliner, du kannst ja nirgendwo anders spielen. Oder würdest du sagen, okay, wenn es passt, gehe ich auch zu Baskonia und gehe mit Rockers da nochmal schreien?
Ich fühle mich, zurzeit fühle ich mich extrem wohl, so gerade mit unserem Coaching-Staff und der Situation, wie wir es einfach so im Team haben mit dem Chor. Mhm. Macht schon extrem viel Spaß zur Zeit.
Ja. Ja, aber der Chor wird ja auch nicht jünger, ne? Da wird ja auch mal ein Tausch kommen oder irgendwie. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Man lebt jeden Tag so einfach, als wäre es der beste, der letzte Tag, so ungefähr. Keine Gedanken machen über die Zukunft.
Ja, nicht so sehr, auf jeden Fall. Es bringt selten was. Aber klar wird da irgendwas irgendwie ein bisschen Rotation reinkommen, aber den Chor, den wir jetzt haben, ich glaube, da sind die Leute gerade in ihren besten Jahren.
Ja.
Alle von Erfahrung her. Das stimmt. Auf jeden Fall.
Wie alt ist denn der Sigma eigentlich? Weiß es gar nicht.
Luki? Mhm. Luki ist, ich glaube, zwei Jahre älter. Der wird 32. Der wird 32 dieses Jahr.
Ja, das heißt, der kann auch noch ein Jahr. Der wird ja auch nicht mehr woanders hingehen, oder? Glaub nicht.
Weiß nicht. Jetzt, er fühlt sich, glaube ich, auch sehr wohl hier.
Ja. Ja, das merkt man definitiv. Und weil wir gerade über Veteranen gesprochen haben, einen super spannenden habt ihr dazu bekommen, wo man vor der Saison einfach auch nicht wusste, wie er reinpasst, wie fit er überhaupt ist. Und das ist Jason Granger, der unfassbar positiv auffällt, finde ich, da diese Ruhe reinbringt, auch diese Euroleague-Abgezocktheit. Was ist denn das sonst so für ein Typ? Also strahlt er das überall so aus, diese unglaubliche Abgezocktheit?
Ja, macht er schon. Also man merkt einfach, dass er es schon seit ein paar Jahren macht und einfach manche Entscheidungen, die er trifft, die sind klar. So, die sind für ihn, ja. Die sind für ihn ganz klar, welche Entscheidung bei einem Switch getroffen wird, was da die nächsten drei Optionen sind.
Er sieht ein paar Schritte vorausgefühlt, ja, das stimmt.
Und ja. Das bringt uns einfach auf jeden Fall nochmal, glaube ich, in taffen Situationen ganz schön viel Klasse.
Ja,
dann,
ich weiß nicht. Eine Nachfrage ja, dazu gerne. Noch zu den neuen Spielern. Sorry, Kearney, von Tecchio ist auch so ein Typ. Also es fällt ja schon wieder auf diese Saison, weil du über den Chor gesprochen hast. Ja, das sind neue Spieler, aber ja, ihr spielt einfach euren Stiefel weiter. Von Tecchio passt da ja auch super rein. Italiener, hatten vielleicht nicht so viele auf dem Schirm. Was ist denn er so für ein Typ, jetzt auch vielleicht abseits des Courts?
Hast du gerade gelacht, Nils, als Xandi Italiener gesagt hat?
Ja, ich weiß nicht, warum er das... Was? Muss ich schon ein bisschen lachen.
Ja, hat man nicht so oft, ne, Italiener in der Liga.
Der Italiener.
Naja.
Er spricht extrem gutes Englisch, aber wirklich so diesen, er hat so diesen Rhythmus dahinter, das ist witzig. Das ist wirklich.
Ja, hat er ja auch in seinem Spiel, also ich finde schon, dass er. Warum hast du denn gelacht? Also ich finde, er hat eine Präsenz.
Ich mag Simone extrem sehr. Er ist sehr, ja. er ist sehr entspannt, er ist sehr. Er ist ein sehr freundlicher, aber auch ein sehr nüchterner Typ, so das passt bei uns extrem gut rein. Und einfach von seinem Spiel so ist ein Scorer, der ja. werfen kann, der athletisch ist und der aber trotzdem Bock hat, irgendwie fürs Team zu verteidigen und auf der 3 spielen. Ich glaube, er kann 2-3 spielen, manchmal auf der 4.
Dem sehe ich übrigens uns. Noch mehr an, dass er kräftig ist, finde ich.
Der ist ziemlich kräftig. Und furchtlos, er wirkt auch sehr furchtlos irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Nils, also wir könnten stundenlang mit dir reden. Du bist und bleibst einer unserer absoluten Aushängeschilder in der Liga, in der Euroleague, im deutschen Basketball. Wir könnten jetzt noch über Nationalmannschaft sprechen, aber da weiß ja auch kein Mensch, was passiert im Mai oder was auch immer da kommt mit olympischem Turnier und hast du nicht gesehen. Mit deinem Einverständnis würden wir dann darüber sprechen, wenn es soweit ist. Ist das okay?
Auf jeden Fall.
Ja. Also bevor es zu diesem vorolympischen Turnier geht, was ja dann hoffentlich alles dann doch halbwegs in diesem Jahr so minimal normal läuft, jedenfalls normaler als im vergangenen Jahr. Gut, dann haben wir alles. Nils, viel Spaß heute Abend, danke, auch wenn du nicht mitspielen darfst. Wir wünschen dir schnellstmögliche Genesung mit dem Bone Bruce da in deinem Fuß, dass das möglichst schnell wieder heilt und dass wir den Nils zurückbekommen, den wir bisher gesehen haben. Es macht wahnsinnig viel Spaß, euch zuzuschauen in der Euroleague. Behaltet diesen Spaß bei.
Alles klar, danke euch.
Gute Zeit.
Dankeschön.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Cheers. Ciao. Jetzt haben die drei Heimspiele diese Woche. Auch ungewöhnlich.
Ja, die spielen am Donnerstag noch gegen
Baskonia, Tel Aviv und dann Gießen.
Und dann noch gegen Gießen, ja. Also
zum Auslaufen.
Freue mich also vor allem auf heute Abend. Das ist schon so eine 18:45. Du weißt, wie sehr ich diese Zeit liebe, um Basketball zu gucken. Das ist so perfekt. Ja. Ah, ja. Krieg Gänsehaut. So, ich habe die dritte Seite abgehandelt von meinen Notizen.
Ja, Wahnsinn.
Hier steht wirklich Wahnsinn. Aito in Klammern Vögel. Also so war ich noch nie vorbereitet. Also das ist Wahnsinn. Gott, so. Ich weiß nicht, ob das, macht das Sinn, dass man sich so, also soll ich das immer so machen? Wie findest du das gut oder denkst du dir, nee, das ist
Quatsch? Ich finde, es erschreckt mich ein bisschen, aber ich finde es auch gut. Ja, ich finde es gut.
Aber man neigt dazu, dann noch mehr zu reden und das möchte ich ja nicht.
Warum?
Weißt du? Weil ich.
Du bist doch. Darum geht es doch in so einem Format, ja, oder nicht?
Ja, aber ich möchte nicht alle totquatschen. Du bist 50% dieses Podcastes. Die Gäste sind auch da. Die müssen ja auch.
Auch 50%.
Du bist 50%,
dann sind wir schon bei 150%.
Ich möchte ja am liebsten, dass die Gäste über 50% sind.
Ja.
Ja, schon. Okay. Ich meine, Fabian Black, da habe ich mich jetzt echt drauf gefreut, weil ich meine, ich habe mal die Statistik angeschaut, der spielt seit 2012 in der BBL. Der wird nirgendwo interviewt, den kennt kaum jemand.
Ja, also man kennt ihn schon, aber das, so wie du es beschrieben hast, so ein bisschen unterm Radar. Ja. Er ist halt nicht der spektakulärste Spieler, so wie er gesagt hat, aber spielt dann halt einfach 25 Minuten im Schnitt oder im Bubble-Turnier 32 Minuten im
Absolut.
Schnitt, weil er halt, wie der Coach sagt, nichts falsch macht. Und solche Spieler sind halt super, super wertvoll, auch wenn sie vielleicht nicht so Achtung auf dem Statistikbogen erscheinen.
So, ja, das ist der Haken. Wenn man sich Notizen macht, Xandi, und man ist am Ende angekommen und da steht nichts mehr, dann geht einem irgendwie auch so die Spontaneität flöten.
Spontaneität, die dich doch so auszeichnet.
Ja, weil wenn man sich so an Notizen hält, dann denkt man ja, es kann ja nichts schief gehen und dann ist, leeres Blatt jetzt, okay, jetzt. Dann ist ja wohl Aloha und Paris Athen auch Wiedersehen.
Ich habe noch eine Zuschauerfrage. In dem Fall.
Oh, da habe ich auch noch was.
Siehst du? Und dann habe ich noch eine große Kleinigkeit. Aber zuerst die Zuschauerfrage. Ja. Es geht um den Zuschauer Alex D. aus M. Ich habe gesehen, am Sonntag gab es wieder die sehr coole Rubrik, sehr unterhaltsame Rubrik, was macht eigentlich? Ja, du erinnerst dich. Unser Experte natürlich. Alex Vogel, der Birdie, bekommt da immer drei Hinweise und muss rausfinden, um welchen ehemaligen Spieler mit BWL-Bezug es sich handelt.
Person
mit BWL-Bezug, genau,
nicht Spieler.
Genau. Du nimmst es schon kurz vorweg, weil diesmal war kein Spieler gesucht, sondern
ich habe alles erlebt.
Dieser junge Mann, also Svetislav Pesic, und du hast wer hat denn kommentiert? Boah, hilf mir gerade mal. Du warst es ja nicht.
Benny Zander.
Ja, genau, natürlich. Genau. Und der Benny hat es auch so antwortiert mit, der Körner hat gesagt, der Birdie hat gesagt, der Körner hat gesagt, das löst du auf gar keinen Fall und hat sich so ein bisschen beschwert, dass diese Hinweise ja überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Was entgegnest du ihm?
Darauf entgegne ich zwei Dinge. Also natürlich waren die Hinweise sehr gut. Das habe ich mit ihm auch gestern besprochen nochmal, weil er sagte zu mir, dass die Hinweise wären eine Katastrophe gewesen. Naja, zum einen habe ich ihm von vornherein, er hat gesagt, ich habe ihm aber im Vorfeld auch als wir unsere Konferenz gemacht haben, gesagt, pass auf, Sonntag kannst du knicken, das wirst du nicht lösen. Weil meine Grundidee war eigentlich, mit Spielerstatistiken von Sveti Pesic zu arbeiten. Also seine Dreierquote als Point Guard.
Okay. Aus welcher Liga?
Ne? Aber es gibt keine Spielerstatistiken von Svetislav Pesic in seiner Zeit in Bosnien, wo er gespielt hat.
Ein Hinweis war ja Triple Champion.
Ja, okay. Das ist jetzt folgende Situation gewesen. Wir haben Triple Champion geschrieben, wo ich dachte, okay.
Das kann alles heißen.
Er hat das Triple gewonnen, also ne, dann müsste es eigentlich klingeln, okay. Pass auf, die Grundidee war, ich wollte ihn auf die Fährte führen, dass es Patrick Femerling ist.
Was auch gelungen ist.
So, genau. Und er sollte Femerling sagen. Und wenn er hört Triple Champion und Berlin, also er sitzt ja in Berlin, ne, beim Spiel gegen die Bayern, und denkt sich, ja, Triple, das war 2003, das war ja Femerling unter Pesic übrigens, ne, klar,
in Barcelona.
Genau, und dann fing er an, was ist denn Triple Champion? Dann schickt mir der Leiter der Sendung, unser lieber Georg, der Schnicks, eine Nachricht. Darf ich das weiterstragen? Darf ich Birdie sagen, was Triple Champion ist? Ich sage, ja klar. Dann schreibt Georg mir, was ist es denn?
Ja, man wird niemand.
Und ich dachte, okay, war das scheinbar doch unsauber formuliert?
Das war schon unsauber formuliert.
Ja. Okay,
gut. Weil ich war mir auch unsicher.
Mea culpa. Ja, mea culpa. Also wir haben es dann Birdie gesagt, es heißt Meisterschaft, Pokal und Euroleague. Ja. So, und dann sagt Birdie mir gestern, naja, die Hinweise waren ja nicht gut. Ja. Ich sag, Birdie, ich hab dir gesagt, dass der das Triple, dass er die Euroleague gewonnen hat mit Meisterschaft und Pokal. Wie viele Menschen, die mit der BBL und mit dem Spiel Berlin gegen Bayern zu tun haben, haben jemals in ihrem Leben
das Triple gewonnen? Femerling und Pesic wahrscheinlich.
Femerling und Pesic. Du solltest nur Femerling sagen, weil ich habe natürlich gelernter Point Guard dazu genommen, weil ich dachte, okay, vielleicht denkt er jetzt, dass Femerling, der ist natürlich riesengroß gewesen, aber am Anfang seiner Karriere als Point Guard angefangen hat.
Der dritte Hinweis war ja, wurde mit 28 zum ersten Mal Meister. Und das hat er sofort ausschließen können, weil Firmerling mit Berlin ja schon deutlich früher
war. Aha.
Also das hat er ja richtig hingekriegt.
Ausschlussverfahren, Günther Jauch. Was bleibt übrig? Er braucht nur zwei Hinweise korrekt nachgehen und er kommt auf Pesic. Also.
Ja, vielleicht zu sehr
schwer. Dafür mache ich es am nächsten Sonntag wirklich so schwer, dass es auf gar keine Chance geben wird.
Also ich empfehle.
Ich weiß schon, wer es sein
du
wird.
Weißt schon, wer
es ich sag's dir, okay. Birdie. Ja. Birdie, ich sag's dir, 0% Chance.
Das wird das nicht.
Null.
Die Frage der Sinnhaftigkeit nach dem Spiel, wenn es eine 0% Lösungswahrscheinlichkeit gibt. Man muss auch dazu sagen, dass Birdie die ersten 2, 3, glaube ich, innerhalb von einer halben Sekunde wusste.
Also
ihr nähert euch da gerade an, beziehungsweise ihr entfernt euch. Also ich kann allen Updates das nur empfehlen. Das passiert meistens in einer der ersten Auszeiten, in der ersten Spielhälfte bei Courtside Live. So auch am Sonntag.
Wobei man sagen muss, dass er es einmal erraten hat, nachdem er während des Spiels nicht mehr groß kommentiert hat, sondern nur gegoogelt hat, die Hinweise gegoogelt hat.
Ja, das war sehr unterhaltsam. Okay. Unterhaltsam war auch, und dein kleines Fazit zur Basketballkonferenz, bitte. Du hast 2 Stück davon absolviert, auch mit Alex Vogel. Es war sehr unterhaltsam.
Ja.
Es waren spannende Schlussphasen teilweise involviert.
Genau, es ist, es ist für mich unheimlich schwer, das zu beurteilen, wenn man es nicht sieht, sondern nur macht. Das ist für mich wirklich ein Problem. Das ist jetzt auch nicht rumgefische für irgendwas, sondern wie der Zuschauer das wahrnimmt, das sehe ich ja nicht. Oder fühle ich ja auch in dem Sinne nicht. Wir hatten den Eindruck, dass es funktioniert, dass man eine Konferenz machen kann mit Basketball. Mein Problem war eigentlich immer so ein bisschen, okay, da wird Euroleague und BBL vermischt. Rafft das der Zuschauer? Peilt der das? Das war wohl das geringste Problem. Ja. Das hat überhaupt niemand groß bemängelt, so möchte ich es mal sagen. Die Resonanz war eigentlich sehr positiv. Manche haben sich aufgeregt, dass zu wenig von einem Spiel gezeigt wurde.
Ja, es gab solche und solche Stimmen, ja.
Genau, aber das ist halt die Sache. Ja, das
also zu wenig ist, von einem ich, Spiel, ja, okay.
Ja, was soll man denn machen? Also es sind halt 8 oder 7. Und natürlich, das, was beim Basketball eben passiert, der Fußball hat den Vorteil, es wird irgendwo ein Tor geschossen und dann geht man dahin.
Das wird dir vorgegeben.
Es ist ja auch nicht so, dass du die Spiele, die Tore live siehst, sondern du gehst dahin, wenn was passiert ist. Und beim Basketball wäre natürlich schön, wenn du bei den entscheidenden Läufen dabei wärst. Das ist mal gelungen. Nicht gelungen ist es bei Bayern gegen Barcelona. Da waren wir im dritten Viertel bei der vermeintlichen entscheidenden Phase, wo die da alles in Grund und Boden geballert haben. Das
ist ja auch immer ein Lernprozess.
Nur sehr kurz. Also, genau. Aber das weißt du eben auch nicht, wenn du zu einem Zeitpunkt dann wirklich mal 6 Parallelspiele hast und denkst dir, okay, Bayern, Barcelona, das wird eh noch mal eng, da haben wir eh im Schlussviertel noch genügend Gelegenheit, da war aber tatsächlich schon vorbei.
Sehr, sehr unerwartet. Ne?
Das war entschieden. Ja. Also, ich glaube, dass man das machen kann und die Resonanz war so gut, dass ich hoffe, dass es auch wieder passiert. Es war, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil man ist nicht alleine. Natürlich wichtig, noch einen Experten zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Insofern, also uns hat es super viel Spaß gemacht. Es war technisch vor allen Dingen, ist auch das Allermeiste gut gelaufen. Also, dass man irgendwie jetzt keine großen Fehler gesehen hat bei irgendwelchen Umschnitten. Wir hatten am zweiten Tag so einen kleinen Antilauf mal zwischendurch, dass wir in eine Halle gegangen sind und sofort Auszeit war.
Gut,
kann kommt passieren. Vor. Ja. Kann passieren.
Aber du hattest halt die Schlussphase mit Mike James und seinem
verworfenen Freiwurf. dass der Kerl noch mal, der diesen Bock sich schießt, also das war natürlich auch Wahnsinn.
Das war wirklich extrem.
Aber nee, wichtig war ja, es war ja für alle einsehbar kostenlos, wir wollen ja immer den Basketball interessant machen und den Leuten zeigen, was es für eine schöne Sportart ist. Und ich denke, das haben wir da hinbekommen, ja, wie abwechslungsreich Basketball sein kann.
Doch, das finde ich auch. Also ich fand es als Konsument wirklich sehr, sehr angenehm.
Ja.
Was hast du noch? Du hast reagiert auf das Reizwort Zuschauerfrage.
Genau. Ich glaube, ich mache das so, weil es doch einiges, es sind einige Zuschriften schon gekommen zum Thema Trainerverhalten. Mhm. Und weil da heute noch eine kam und jetzt eine neue gekommen ist, auch während unserer Aufzeichnung.
Ja. Das ist ja fresh off the
press. Würde ich überlegen, ob wir das vielleicht sammeln und ich dann, in dem Fall meine Zusammenfassung jetzt verschiebe auf nächste Woche. Wer sich zu dem Thema, was wir heute hier besprochen haben, Trainerverhalten, Trinkieri, Reuerkas, äußern möchte, super gerne an abteilungbasketball@gmail.com per Mail. Da eben schon wirklich interessante und auch ausführliche Meinungen gekommen sind, würden wir das sammeln und in der kommenden Woche einfach mal zum Besten geben. Und die zweite Sache, Imke Fischer aus Meppen, muss ich einfach zitieren, das habe ich vergessen, den Fabi zu fragen. Wir haben bei uns in Hagen immer früher gesagt, wenn irgendwas passiert ist, was weit weg war, dass das in Meppen passiert ist. Also in Meppen Nord, Nordost. Und vergangene Woche haben wir an einer Stelle mal gesagt, das Geile ist, dass wir einmal Wired gemacht haben und du hast sofort Gesprächsstoff bis Meppen Nord, Nordost. Und jetzt schreibt uns eine Abtiline Imke aus Meppen. Und ich fand das so nett. Also zum einen, dass sie aus Meppen geschrieben hat und dass sie sagt, in Meppen gibt es so viele Abtis und viele basketballinteressierte Hörer und dass die kleine Stadt auch Erwähnung gefunden hat. Da wollte ich noch mit erwähnen, Imke. Ja. Meppen Nord, Nordost ist tatsächlich seit vielen, vielen Jahrzehnten im Hagener Basketball-Jargon im Gebrauch.
Das nenne ich mal Special Knowledge, aber trotzdem ein großer Applaus nach Meppen in alle Himmelsrichtungen.
Ja.
Und liebe Grüße an alle Abtis dort.
Und sie hat auch den Vorschlag gemacht, dass wir tatsächlich mal über die Chemnitzer sprechen sollten, dass es da eine Dokumentation gibt. Und tatsächlich haben wir Chemnitz, haben wir nicht vergessen,
wir haben's,
so wie viele andere Teams und alle auf der Tagesordnung. Also das läuft uns nicht weg. Und natürlich haben wir den Aufsteiger, der zuletzt sehr gut gespielt hat, da auch auf der Matte. Aber natürlich, Chemnitz ist so weit weg wie Meppen Nord, Nordost. Das herrlich. Ja, habe mich so gefreut heute Morgen über diese Mail.
Ah, das ist doch schön.
Gut.
Willst du dich noch weiter freuen?
Hast du was? Hast du ein Preisausschreiben, wo ich mitmachen kann?
Genau, aber die Einzigen, die mitmachen dürfen, bist du. Also der Einzige, der mitmachen darf, bist du. Ah. Nee, es ist kein Preisausschreiben. Okay. Ich mache mal schon ein bisschen Hawaii.
Okay.
Es kommt ein spektakuläres Outro, Körny. Heute sitzt du ja da in einem Steph Curry-Trikot einer besonderen Marke. Wir haben ja einen Zuhörer, der aus Seoul nach Panama gegangen ist und auch mit diesem Unternehmen zu tun hat. Und der hört uns zu und irgendwann bist du mal da gesessen in einer Under Armour, in deinem Under Armour Oberteil. Kannst du dich erinnern?
Ja, auch zu sehen im Übrigen bei den kleinen Clips im Rahmen unserer Basketballkonferenz. Ach
komm, da hast du Under Armour? Da trägst du Under Armour? Das geht natürlich gar nicht. Mhm. Deswegen, es war große Aufregung. Muss ja auch, wenn du dich erinnerst, der Name Xandi ist ja übrigens auch im Zusammenhang mit dieser Person entstanden. Aber das würde jetzt deutlich zu weit führen. Also
ich bin jetzt sehr gespannt, was kommt, um ehrlich zu sein.
Mir wurde etwas gebracht.
Oh, es gibt tatsächlich ein Geschenk jetzt, glaube ich. Es gibt
ein Geschenk. Du liebst ja auch Sponsorships. Siehst du das? Ich zeige das gerade in die Webcam hinein.
Das ist Adidas.
genau. Das,
wir haben einen Sponsor? Wir haben Adidas als Sponsor?
Das ist, für diese Episode heute haben wir bekommst du Folgendes zugesandt mit den besten Grüßen.
Ich bekomme... Oh.
Siehst du das?
Ich bekomme Adidas Sneaker. Ja,
das ist korrekt.
Oh. Also wow. Okay, also wie oft muss ich den Namen sagen von Adidas? Ich sage ihn 140 Mal an der Stelle und empfehle übrigens bei YouTube die Dokumentation über die Dassler-Brüder.
Empfiehlst du an der Stelle auch, ja.
Ja, ja, wahnsinnig interessant.
Also ich weiß ja nicht, ob du dich erinnerst, dass ich dich irgendwann mal einfach relativ unverblümt nach deiner Schuhgröße gefragt habe.
Ja, 42.
Was hat der damit zu tun?
Ja, ich freue mich wie Bolle. Ja. Danke an den Sponsor Adidas, der hoffentlich nicht nur in dieser Folge, weil so ein Sweaty könnte ich mir auch noch vorstellen für nächste Woche.
Könne, das ist ein Geschenk für dich.
Ja, natürlich. Es war auch übertrieben. Nicht gierig sein im neuen Jahr.
Also es ist kein neuer Sponsor.
Ich freue mich sehr.
Es ist nur für dich. Ich habe nichts bekommen.
Ja. Ach komm.
Aber du?
Ich bekomme den Schuh. Der ist sogar schön. Der ist schwarz mit so grau an der Seite. Also so richtig Understatement, wie es sich gehört.
Und ja, so schöne Grüße soll ich dir sagen aus Panama. Und
vielen Dank.
Dieses Paket erreichte mich für dich. Bei mir sind die viel zu klein.
Wow. Ja, das ist der Unterschied bei uns. Ich habe kleinere Füße. Okay, alles klar. Xandi, vielen, vielen Dank für diese große Freude, die du mir am Ende hier gemacht hast. Finde ich gut.
Bei mir musst du dich nicht bedanken.
Ja, bei deinem Kumpel.
Jetzt haben wir ganz Hawaii.
Nach Panama.
Drüber.
Der in Panama jetzt ist, ne? Das ist,
genau, ab Ende Monat wieder, wenn man wieder hin darf. Okay. So, jetzt haben wir alles durchgelabert. Was machen wir jetzt?
Jetzt den Hinweis auf nächste Woche. Bis dahin nicht vergessen, es gibt jeden Tag Basketball, die Euroleague wieder mit Doppelspieltag und am Wochenende natürlich Easy Credit BBL. Die Braunschweiger sind noch in der Quarantäne. Da ist momentan logischerweise nicht viel los. Deswegen fällt auch heute Bayern gegen Braunschweig aus und die ganzen Ansetzungen der Braunschweiger in den nächsten Tagen. Aber es bleibt genügend übrig für alle und deswegen sagen wir viel Spaß beim Basketball. Paris, Athen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
We treat people here with complete respect. This is Germany.